Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Ich bin heute hier mit Laura von Laura Lamode. Und Laura ist Creatorin und Unternehmerin und eben das Gesicht hinter Laura Lamode. Ein Blog, den sie schon seit 2011 betreibt. Und sie ist damit auch eine der bekanntesten Lifestyle- und Personal-Blogs Deutschland. Sie verbindet Ästhetik mit Authentizität und spricht über Themen, für die viele einfach keine Worte finden und die wir heute auch besprechen werden. Und Laura zeigt auch, wie viel Kraft entsteht, wenn man eben Schönheit, Verletzlichkeit und auch Neuanfang zusammenbringt. Ich freue mich heute sehr, dass du heute da bist, liebe Laura. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, Laura, ich habe so viele Themen, über die ich mit dir sprechen möchte, aber bevor wir damit anfangen. Wenn Menschen dich heute sehen, sehen sie eine Frau, die strahlt, die offen ist, die auch viel Kraft ausstrahlt, aber du hast auch ein sehr schweres Kapitel in deinem Leben. Wie würdest du beschreiben, wer du heute bist?
Ja, also du hast mich ja schon am Anfang ganz gut beschrieben eigentlich oder schon sehr viel über mich erzählt. Also ich bin eben Laura, ich bin 32 Jahre alt und bin wieder frisch nach München gezogen. Ich bin Münchnerin und habe 7 Jahre jetzt in Berlin gewohnt. War zwischenzeitlich eben wegen diesem Vorfall, also ich hatte Krebs, kann ich ja direkt so sagen, da sprechen wir ja eh noch ein bisschen drüber, aber da war ich ungefähr noch mal ein halbes Jahr dann in München 2021 und ja, dann bin ich wieder nach Berlin abgedüst und jetzt bin ich ganz frisch wieder nach München gezogen, in die Heimat zurück. Und ja, wer bin ich? Also ich bin eben Content-Creatorin und auch Online-Coach im Thema Fitness und Ernährung für Frauen. Also ich mache das quasi online, das Coaching. Und ja, ich würde mich selbst eben, wie du auch gerade schon gesagt hast, als sehr positiver Mensch so beschreiben. Ich glaube, dass mich die Krebserkrankung nochmal positiver gemacht hat, weil ich war zum Glück schon vorher relativ stabil, sage ich jetzt mal, emotional auch stabil und sehr stark, was so mein Inneres angeht. Aber ich glaube, dass die Krebserkrankung mich da nochmal, ja, zu einem ganz anderen Menschen gemacht habe. Und das ist auch immer das Erste, was die Leute über mich sagen: Laura, du bist so positiv, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, das beschreibt mich schon ganz gut, dass ich irgendwie aus jeder Scheißsituation auf gut Deutsch irgendwie immer noch was Gutes rausziehen kann.
Ich finde auch, das ist eine ganz besondere Stärke und das kommt auch auf Instagram, finde ich, rüber, in deinen Videos kommt es rüber, auf YouTube kommt es rüber. Also alles, was ich von dir so gesehen oder gelesen habe, finde ich, spürt man das einfach. Und deswegen will ich mit dir auch genau über diese zwei Themen noch sprechen, über deine Krebserkrankung und auch diesen Optimismus und diese Kraft und diese Positivität, die du einfach ausstrahlst und die du halt einfach hast und auch bist. Aber ich will noch mal vorher über ein anderes Thema sprechen, weil ich habe ja gerade schon gesagt, seit 2011 hattest du einen Fashion- und Lifestyle-Blog. Ja. Damals hat man auch gesagt, Fashion-Bloggerin, ja, Mode-Bloggerin, genau. Jetzt Content-Creatorin. Wie hast du überhaupt so lange durchgehalten?
Ja, also wir haben ja gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich habe 2011 als Modeprinzessin gestartet. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin. Aber
da?
Wann war das? 2011? Jetzt bin ich 32. Also da war ich dann so Anfang, wie alt war ich? Nee, 18, 20, 20, sowas um den, oder? Kommt hin, ja. Ich kann nicht mehr rechnen, aber ich bin gerade im Umzugschaos, muss ich dazu sagen. Nee, aber da war ich auf jeden Fall, das war so kurz nach meinem Studium oder in meinem Studium noch. Ich habe Germanistik und Sprache, Kultur, Literatur studiert. Das hat halt gut gepasst, weil ich immer gerne geschrieben habe und ich mich auch wirklich immer so mit Mode und so weiter, es hat mich halt einfach voll interessiert und dann dachte ich mir so, komm, ich mache das jetzt einfach. Und ja, es hat mir halt super viel Spaß gemacht und es ist halt heutzutage so, dass die Leute, die haben halt eine Aufmerksamkeitsspanne von Toastbrot so ungefähr, so 0,2 Sekunden und wenn es nicht spannend genug ist, schalten sie weg. Und früher haben die Leute halt noch gerne gelesen. Ja, da war das halt diese Blogs, diese Fashion-Trends. Du hast halt wie eine Zeitschrift, weil wer liest heute noch Zeitschriften? Leider. Ich mag es ja auch gern mal in so einer Zeitschrift
Bücher
zu stöbern. Bücher, ja. Man hört nur noch Podcasts, was ja auch gut ist, ne? Aber oder Hörbücher oder sowas. Ja. Und die Leute haben alle keine Zeit mehr. Und früher, ich habe es wirklich geliebt. Ich habe Blogs gesuchtet und dann, ja, habe ich damals auch eben meinen eigenen Blog gegründet und habe, glaube ich, eigentlich auch bis 2022, 23 sowas um den Dreh, habe ich wirklich regelmäßige Blogposts auch noch geschrieben. Zusätzlich natürlich zu Social Media, was dazu kam. Also auch auf Instagram bin ich eigentlich so seit 2012 aktiv tatsächlich schon. Also ich bin also eine der Grannies. Und ja, mein Content hat sich natürlich total gewandelt und irgendwann war dann natürlich auch Fitness und sowas mit dabei. auch auf meinem Blog noch. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, gut, das lohnt sich nicht mehr so, dieser Arbeitsaufwand, weil so ein Blogpost ist, dauert schon ein bisschen länger, als einen Insta-Post zu machen. Ja, und dann hat sich das halt so ein bisschen gewandelt, aber ich war ja immer aktiv. Also es war halt eben anfangs der Blog. Ich habe auch mit YouTube relativ früh angefangen und dann kam halt irgendwann Insta dazu, dann kam irgendwann TikTok dazu, dann kam irgendwann der Podcast dazu. Also es ändert sich ja alles und man geht einfach mit der Zeit mit so.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also man würde jetzt sagen, okay, du machst jetzt irgendwie seit 14 Jahren das Gleiche, aber dein Job hat sich ja in der Zwischenzeit so oft geändert. Wie gehst du dann mit Veränderungen grundsätzlich um? Also bist du auch jemand, dem das erstmal Angst macht, der sich denkt, oh Gott, da kommt jetzt irgendwas Neues, ein neues Tool oder so? Oder?
An sich gar nicht, weil ich finde, das gehört ja zu dem Job mit dazu, dass du musst immer aktuell sein, du musst immer mitgehen. Deswegen ist der Job ja eigentlich auch so ein 24-7-Job, weil du kannst im Endeffekt keine Pause machen, das geht nicht, weil dann bist du weg vom Fenster. Es klingt so hart, aber es ist einfach so. Ich meine, klar kann man sich bewusst mal sagen, ich nehme mir mal eine Woche frei, aber das habe ich eigentlich seit 2011 nicht, seitdem ich angefangen habe. Ja, ist schon ein bisschen krass so, aber mir macht es ja auch unglaublich Spaß. Ich liebe meinen Job so sehr. Ich stehe morgens in der Früh auf und ich habe so Bock zu arbeiten. Ich liebe es einfach. Und deswegen finde ich, ja, ich meine, klar, beängstigend ist es manchmal schon. Also man hat natürlich immer diesen Druck im Hinterkopf so. Oder wenn du einfach auch mal bei Instagram gehackt wirst oder so. Das ist halt irgendwo deine Existenz, so hart es klingt. Deswegen natürlich immer schön alles zwei-, dreimal sichern. Aber es kann halt einfach mal passieren. Und das ist natürlich schon beängstigend. Aber an sich so, dass sich alles mit der Zeit verändert, finde ich gar nicht schlimm, weil es macht ja irgendwie auch Spaß und man bleibt halt nie stehen.
Wann hast du denn das erste Geld damit verdient? War es schon von Anfang an so, dass dann irgendwie so Werbepartner kamen oder?
Ja, also ich hatte schon am Anfang schon auch so Kooperationen, weil da lief das ja alles noch komplett anders als heute. Niemand hat auf irgendwelche Insights geschaut, Reichweiten und es war so geil, sag ich dir ehrlich, weil man null diesen Druck hatte, sondern ja. Die Leute wollten halt mit dir zusammenarbeiten, weil sie Bock hatten, mit dir zusammenzuarbeiten und nicht auf deine Zahlen. Und das sind für mich eh die liebsten Kooperationen auch heute noch. Aber ich habe dann schon relativ schnell, also ich glaube mit 2014 oder so hatte ich dann so mein Kleingewerbe eigentlich. Am Anfang habe ich es halt nur so just for fun gemacht. War halt mega happy, wenn ich mal was zugeschickt bekommen habe oder so. Und dann habe ich aber schon relativ schnell Geld damit verdient eigentlich. Und ich bin eigentlich seit meinem Studium dann wirklich auch selbstständig gewesen. Also ich habe zwar immer nebenbei noch andere Sachen so gemacht, aber eigentlich war ich seitdem schon auch selbstständig dann.
Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich nämlich mit Fortunalist angefangen habe, das war auch eher als Blog gedacht. Ich war nicht so früh dran wie du, sondern 2017 habe ich angefangen zu bloggen und ich weiß auch, damals habe ich mir gedacht noch, lesen die Leute noch Blogs? Also will jemand noch einen Blog haben?
Ja.
Und dann habe ich einfach gedacht, ich probiere das einfach mal. Und irgendwann kam nämlich die erste Anfrage nach einer Kooperation für, ich weiß nicht mehr, 52 Euro für einen Artikel oder so. Und ich hatte auch nicht mal ein Gewerbe, weil ich mir gedacht habe, ach so, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich kann ja damit auch Geld verdienen.
Ja, ja.
Das kam dann erst so später. Aber das heißt, du konntest dann von Anfang an auch dein Leben damit finanzieren oder als du Geld gebraucht hast, um dein eigenes Leben zu finanzieren?
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich bis 2018 habe ich ja noch bei meinen Eltern auch zu Hause gewohnt, bis ich dann nach Berlin gezogen bin. Und ich habe natürlich auch erstmal geschaut, hey, kann ich davon überhaupt leben? Könnte ich mir das jetzt leisten, nach Berlin zu ziehen, auszuziehen sozusagen? Und ich habe dann aber schon relativ schnell gemerkt, dass man schon gut Geld damit verdienen kann. Und wie gesagt, damals war es natürlich so, dass so ein Blogpost war natürlich tausendmal mehr wert als jetzt so ein Instagram-Post, weil du hast natürlich SEO-optimiert alles gefunden im Internet und das war schon krass. Also ich hatte wirklich sehr, sehr gute Kooperationen damals und habe auch echt gut und schnell verdient dann damit. Es hat sich ja dann eben mit der Zeit alles so ein bisschen gewandelt, weil irgendwann natürlich niemand mehr für einen Blogpost zahlen wollte, sondern alle halt eben auf Instagram, TikTok so dieser schnelle Content umgewandelt sind und dann natürlich irgendwann mit Reichweite und dann sind die Blogger ja auch aus dem Boden geschossen. Ne? Das ist natürlich auch, man hatte Konkurrenz, weil ich war ja eine der ersten Blogger so auch in München oder in Deutschland eigentlich tatsächlich auch. Das war halt schon krass und man hatte halt nicht viel Konkurrenz, aber ja, mit der Zeit hat sich das natürlich alles gewandelt. Ich meine, früher gab es niemand, der für Influencer in einem Unternehmen zuständig war. Das hat irgendwer gemacht und du hast halt random irgendwelche Preise ausgemacht. Das geht heute natürlich auch nicht mehr, weil viele ja dann eben auch nur nach Zahlen buchen oder nach Sales oder so. Aber ja, damals war das schon alles ein bisschen besser irgendwie.
Wie hast du denn gelernt, für dich auch zu verhandeln? Also hast du das einfach natürlich gemacht? Weil ich stelle mir das total schwierig vor, gerade am Anfang, vielleicht auch, wenn man kein Sales-Background hat, Vertriebs-Background. Du musst ja quasi für dich selbst, du bist ja quasi das Produkt, wenn man so will, und musst für dich selbst argumentieren, warum du einen gewissen Preis wert bist.
Ja.
Wie hast du ihn für dich erkannt und wie hast du gelernt, dafür auch einzustehen oder zu verhandeln?
ich sag dir ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich das damals gemacht habe, weil ich hatte überhaupt gar keinen Plan davon. Also ich habe noch nie ein Management gehabt tatsächlich, nur so non-exclusive, die mir ab und zu mal noch so Kooperationen on top gebracht haben. Aber sonst habe ich immer alles alleine gemacht. Ich habe mir immer alles irgendwie selbst beigebracht, learning by doing. Ich glaube, ich habe am Anfang halt irgendwelche Zahlen reingeschmissen und war dann happy, wenn die Kunden das gezahlt haben. Und wenn ich gemerkt habe, ach, die Zahlen ist easy, dann gehe ich natürlich weiter hoch mit den Preisen. Und ich meine, heutzutage kann man sich natürlich schon so ein bisschen orientieren. Und klar gibt es dann Kunden, die wollen dir vielleicht auch nur ein Produkt schicken, dann muss man natürlich immer nett antworten und sagen, nein, das mache ich nicht, weil ich muss auch am Ende des Monats meine Rechnung bezahlen. Und da kann man mittlerweile natürlich schon gut so verhandeln und ich kann auch sehr gut für mich verhandeln, weil ich habe es ja schon öfter mal so probiert mit bisschen Management und so, aber das funktioniert für mich nicht, weil ich will selbst mit den Kunden in Kontakt sein. Mir macht das halt auch Spaß tatsächlich. Deswegen habe ich bis dato noch keins. Wer weiß, was in Zukunft passiert, weil vielleicht kann ich es irgendwann nicht mehr machen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das damals gemacht habe. Ich glaube, das war wirklich immer so auf gut Glück. Da dachte ich mir so, ja, ich gebe halt jetzt mal einen Preis an und schauen wir mal. Aber damals sind ja auch oft die Kunden auf einen zugekommen und haben gesagt, hey, ich kann dir, keine Ahnung, 1000 Euro für einen Blogpost bezahlen oder sowas. Und für mich war das so, wow, natürlich mache ich das. Da habe ich gar nicht groß rot verhandelt. Also das war so, ich hatte einfach keine Ahnung. Also klar hatte man so ein bisschen so eine Analyse von diesem Blog quasi. Aber so richtige Insights oder so gab es da halt einfach echt noch nicht, ja.
Und wie ist das heute? Weil wenn viele das Wort Creator hören, dann denkt man irgendwie an TikTok, denkt an Instagram, denkt an welche Kooperation. Hast du dann verschiedene Einkommensströme oder funktioniert das wirklich hauptsächlich mit Social Media bei dir?
Also mein Haupteinkommen ist schon durch Kooperationen. Ich habe halt so meine festen Kooperationspartner, wo ich weiß, da kommt monatlich so und so viel rein. Und dann kommen aber natürlich immer mal wieder auch welche on top, wo ich jetzt nicht damit rechne sozusagen, was natürlich super ist dann. Ich versuche aber auch nicht zu viel anzunehmen, weil irgendwann finde ich, wird es auch unauthentisch. Also ich habe halt jetzt gemerkt, zum Beispiel bei Black Friday oder vor Weihnachten, das sind natürlich wirklich immer hammer viele Werbungen, aber die Leute können halt auch gut damit sparen. Also wenn ich so überlege, ich habe jetzt selber sehr viel gespart durch meine ganzen Möbel am Black Friday. Das macht dann natürlich schon auch Sinn, aber manchmal wird es auch dann zu viel. Das merkt man dann natürlich auch, dass die Leute da keinen Bock mehr drauf haben, verstehe ich auch voll. Aber ja, letztendlich ist es, also ich mache quasi, das ist so mein Haupteinkommen und dann mache ich aber auch noch UGC, also User Generated Content. Das ist quasi Content, den ich für die Kunden mache, den die Kunden dann nutzen dürfen. Und da muss man halt dann auch immer sagen, kann man sehr viel mehr Geld tatsächlich sogar noch verdienen, weil du ja quasi deine Bildrechte auch verkaufst. Also das habe ich eigentlich auch schon relativ früh gemacht damals. Da war es ja meistens dann noch eher Fotos und jetzt sind es ja eigentlich fast nur noch Videos oder Reels oder wie auch immer, die du verkaufst. Und du musst halt immer überlegen, dein Gesicht ist da drauf. Und leider ist es halt immer noch so, dass man da keine festen Preise hat in der Branche. Und manche, die verkaufen halt dann ein fertiges Video, das dann als Ad ausgespielt wird für 100 Euro oder so. Ist halt super schade, weil natürlich sagen Kunden dann oft so, wenn sie den Content auch gut finden, ja, dann nehme ich doch lieber den, ne? Oder den oder so. Und ja, ich weiß aber mittlerweile, da stehe ich schon echt für mich ein, weil ich halt eben weiß, okay, da wird ja mein Gesicht irgendwo benutzt und gerade da kann man schon echt gut Geld machen. Und gerne mache ich halt auch die Kombination, weil die Kunden meinen Content oft so gut finden, dass sie dann sagen, hey, das würden wir gerne noch als Werbung pushen oder sowas. Und das ist halt dann natürlich so das Beste, sage ich mal. Genau.
Für alle, die jetzt zuhören und sich denken, ich will vielleicht auch mich damit versuchen, will damit starten, vielleicht erstmal nebenberuflich. Was ist denn heutzutage überhaupt möglich? Was kann man da verdienen, wenn man, ja, so wie du vielleicht eine Fläche hat oder eine Plattform hat mit, ich glaube, du hast um die 70.000 Follower auf Instagram. Was ist denn da ungefähr im Monat möglich mit regelmäßigen Kooperationen? Da kannst du uns da irgendwie so ein paar Hinweise geben.
Also man muss sagen, dass eine Followerzahl sagt mittlerweile gar nichts mehr aus. Das Wichtige ist einfach, dass du eine gute Community hast, weil natürlich die meisten Kunden heutzutage schon noch eher auf Sales gehen. Muss aber auch nicht sein, weil ich hatte halt auch schon Kooperationspartner, die eher Awareness gebucht haben. Die wollten nie irgendwelche Insights sehen, sondern die haben mich einfach gebucht, weil sie mich als Person haben wollten. Wie gesagt, das ist für mich das Allerschönste, weil du absolut keinen Druck im Hinterkopf hast, irgendwie, dass du jetzt die und die Zahlen erreichen musst. Und ich zum Beispiel lasse auch aus Verträgen mal rausstreichen, wenn eine Reichweitengarantie gefragt ist, weil ich sage, das würde mich so unter Druck setzen, dass ich gar keinen Spaß habe an den Kooperationen. Und das ist für mich das Wichtigste, dass ich auch einen Fun dahinter habe. Aber man kann das voll schwer sagen, wirklich, auch wenn ich gerne jetzt Zahlen in den Raum werfen würde, weil es kommt eben darauf an, was hast du dir schon aufgebaut, was hast du für Erfahrungen, wie qualitativ hochwertig ist dein Content, das zählt halt auch alles mit rein. Bist du eine bekannte Person? Warst du im Fernsehen? Kennt man dich so ein bisschen? Das zählt alles halt so ein bisschen mit rein, weil es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel bei TikTok auch über einen Reel über Nacht 70.000 Follower zum Beispiel bekommst, Und dann wird dich aber erstmal keine Brand buchen, weil dann hast du vielleicht 10 Videos auf deinem also auf deinem Channel und das kann man schwer abschätzen. Also es ist mittlerweile durch den ständig verstellbaren Algorithmus und so auch echt schwierig, weil ich merke selbst, meine Story-Views schwanken so enorm, auch meine Real-Views und sowas. Ich meine, ich habe schon mittlerweile ja eben meine festen Kooperationspartner, von denen ich wirklich gut leben kann, von denen kann ich meine sehr hohen Fixkosten bezahlen und auch so ein bisschen so einen guten Lifestyle leben, sage ich jetzt mal. Aber also ich würde mich jetzt nicht als Millionärin oder sowas, also als ultrareich. Ich sage zwar immer, ich bin sehr reich, weil ich bin gesund, aber jetzt in dem Sinne von finanziell reich würde ich mich jetzt nicht irgendwie einschätzen. Aber es kann natürlich von bis alles sein, ne? Also je größer deine Reichweite, aber auch deine Community eben, also je besser deine Community-Bindung ist, desto mehr Geld kannst du halt auch verdienen.
Ja, ich denke auch und sehe das auch immer wieder, dass diese Community-Bindung vor allem so wichtig ist, halt wo gibt's authentischen Content, also auch 100%. Wenn ich mir selbst andere Sachen anschaue. Ich finde, man merkt auch schnell, ob irgendjemand dir was andrehen möchte oder ob die Person wirklich auch das benutzt, damit zufrieden ist und so weiter. Also ich finde, da sieht man schon viele Unterschiede.
100%.
Du hast jetzt gerade gesagt, du siehst dich als reich, weil du bist gesund. Über das Thema möchte ich auch gerne mit dir sprechen, weil du eben mit Ende 20 hast du eine Krebsdiagnose bekommen und warst ja mitten in deiner Selbstständigkeit. Ja. Also das heißt, du hattest ja auch keinen finanziellen, sag ich jetzt mal, so dieses Netz, was man vielleicht hat, wenn man eher noch angestellt ist, dass man dann eine Weile vielleicht noch Krankengeld bekommt oder so, sondern du warst dann ja finanziell ja wirklich total auf dich gestellt, plus natürlich noch mit dieser Diagnose.
Mhm.
Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie du überhaupt diese Diagnose bekommen hast, wie dir aufgefallen ist, dass da irgendwas nicht stimmt?
Ja, also erstmal muss ich ganz kurz zu dieser finanziellen Lage sagen, an alle, die selbstständig sind, bitte achtet darauf, dass ihr euch wirklich gut versichern lasst in erster Linie und dass ihr wirklich vielleicht auch Ansprechpersonen haben, die sich damit auskennen. Weil es ist einfach so, gerade dadurch, dass ich ja zum Beispiel auch viel Sport-Content mache, wenn ich ausfalle und keinen Sport mehr machen kann, ich kann halt meinen Content im Endeffekt nicht drehen. Das ist halt das Problem. Deswegen ist es so wichtig, also ich habe zum Beispiel einen Vermögensberater, der meine ganzen Bankkonten Überblick hat, weil ich selber manchmal auch keinen Bock habe, wirklich mich damit zu beschäftigen, auch mit Vorsorge und so weiter. Und glücklicherweise habe ich mich ein Jahr vorher, als hätte ich es irgendwie so ein bisschen gewusst, privat versichern lassen, weil jetzt hätte mich keine private Krankenversicherung mehr genommen. Und er hat mir wirklich eine richtig gute Versicherung gemacht, dass wenn ich eben ausfalle in solchen Momenten, dass ich dann zum Beispiel auch Krankentagegeld bekomme. Und das ist so wichtig, wenn man selbstständig ist, weil du weißt nie, was auf dich zukommt. Natürlich hatte ich anfangs eine Selbstbeteiligung von 3.000 Euro oder so, weil ich nie krank war. Ich hatte nie irgendwas. Ich bin nur zum Arzt gegangen für meine Vorsorgeuntersuchung, sonst nie. Und dann habe ich natürlich auch nicht damit gerechnet. Aber ich war so froh in dem Moment, dass ich diese gute Versicherung hatte, weil ich wirklich, also man bekommt da dann bei meiner Versicherung, ist zumindest so erst ab Tag 42 dann Geld, weil du musst halt schon richtig krank sein, um Geld zu bekommen. Wenn du selbstständig bist und hast eine Grippe, juckt niemanden leider. Dann bist du einfach krank, musst trotzdem arbeiten im Endeffekt. Aber ich habe dann halt wirklich auch so einen Deal sozusagen mit meiner Krankenkasse gemacht, weil in meinem Job ist es halt ja ein bisschen schwierig so. Ich wollte bewusst weiterarbeiten, wenn ich es kann. Das wusste ich am Anfang natürlich auch nicht. Aber mir hat das so ein Stück Normalität zurückgegeben, dass ich trotzdem meinem Beruf so ein bisschen nachgehen kann. Aber wir haben dann sozusagen so eine Zwischenoption gefunden, dass ich an manchen Tagen halt nicht gearbeitet habe und an manchen Tagen gearbeitet. Und dann habe ich halt an den Tagen, wo ich nicht gearbeitet habe, Krankentagegeld bekommen. Und das war wirklich Gold wert, weil du fällst einfach aus, wenn du Krebs hast. Es ist einfach so, du kannst nicht so wie auch, wenn ich es gewollt hätte, wie normal arbeiten. Also ja, aber das kann ich wirklich nur allen so ans Herz legen. In erster Linie jetzt erstmal bitte gut versichern lassen, weil es kann immer irgendwas kommen. Man rechnet damit nicht. Und so war eben auch ja meine Diagnose. Das kam ja wirklich, das hat mir den Boden unter den Füßen natürlich weggerissen, weil ich war 28 Jahre alt und ich war an sich immer gesund. Ich habe nie irgendwas Großes gehabt, außer vielleicht mal eine Erkältung, mal eine Grippe oder sowas. Aber ich habe nie irgendeine schlimme Erkrankung gehabt. Und es ging mir an sich auch nicht so schlecht, sage ich jetzt mal. Also jetzt keine so, ja, was heißt typischen Symptome? Krebssymptome können leider halt alles sein und aber leider auch nichts. Also bei mir hat es angefangen Anfang 2021, dass ich einen ganz schlimmen Juckreiz am ganzen Körper hatte. So einen ganz stechenden Juckreiz, der war auch irgendwie ein bisschen schmerzhaft. Anfangs war es nur so irgendwie an den Innenseiten der Hände und an den Füßen. Und dann ist es aber irgendwann so schlimm geworden, dass es wirklich am ganzen Körper, den ganzen Tag, nachts sowieso ganz schlimm. Also ich glaube, ich habe ein halbes Jahr im Durchschnitt 2 bis 3 Stunden pro Nacht geschlafen, weil das so schlimm war. ich weiß nicht, wie ich meinen Tag hinbekommen habe, weil ich natürlich trotzdem weitergemacht habe. Ich bin weiterhin zum Sport gegangen, ich habe weiterhin gearbeitet, aber es war so schlimm, weil ich ja wusste, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich dachte halt erst eine Allergie oder keine Ahnung, dass ich ein Waschmittel nicht vertrage. Aber es ging nicht weg, es wurde immer schlimmer. Und jetzt hab mal einen Juckreiz, du denkst halt nicht an Krebs. Deswegen ist mir ja diese Aufklärung auf Social Media auch so wichtig, weil, also, du denkst halt einfach erstmal so, ja, okay, es ist vielleicht auch irgendwie was Psychisches oder so, was mir tatsächlich auch alle Ärzte damals gesagt haben. Ja, das ist bestimmt psychisch. Ich habe die Diagnose Krätze bekommen. Ich habe die Diagnose Allergie bekommen. Also alles Mögliche war wirklich mit dabei. War natürlich nichts davon und ich bin immer weiter zu den Ärzten gerannt, immer weiter. Niemand hat mich so richtig ernst genommen, bis ich selbst schon dachte, ich habe einen Hau weg. Also ich weiß nicht, ich bin dann irgendwann wirklich voll durchgedreht und dann so ein halbes Jahr später ist dann tatsächlich ein Lymphknoten am Hals angeschwollen und auch da habe ich dann gedacht, ach ja, das kommt bestimmt hin, das ist bestimmt von meiner Allergie oder so. Ja, und dann bin ich halt nicht zum Arzt gegangen, weil ich mir dachte, es geht schon wieder weg. Das ist ja oft so, dass Lymphknoten, keine Panik jetzt in erster Linie, weil Lymphknoten können auch was ganz Harmloses sein, wie eben von einer Allergie, Erkältung. Und dann bin ich aber trotzdem auf Anraten von einer bekannten Heilpraktikerin mal zum Arzt gegangen, habe mir dann direkt an dem gleichen Tag auch noch einen Termin ausgemacht. Und dann hieß es aber auch erstmal nach Ultraschall und so, ja, erstmal Antibiotika nehmen. Klar, wie immer. Und habe ich auch gemacht, aber es wurde halt nicht besser. Dann habe ich nochmal ein anderes Antibiotika bekommen, wurde immer noch nicht besser. Und ich habe aber selbst gemerkt, es stimmt etwas nicht mit meinem Körper. Und ich war dann wirklich so, ich bin dann Gott sei Dank hartnäckig geblieben, bin nochmal zum Arzt gegangen. Und dann hat er gemeint, ja gut, das schaut echt nicht so gut aus mit dem Ultraschall. Man kann das leider zwar nicht 100% sehen, ob das Krebs ist oder nicht im Ultraschall, aber er hat mich dann tatsächlich ins Krankenhaus überwiesen zu einer Biopsie. Das war auch ganz schlimm für mich, weil ich noch nie in meinem Leben eben im Krankenhaus war. Ich hatte noch nie irgendwas Schlimmeres als eben eine Erkältung oder sowas. Und dann hatte ich tatsächlich ein paar Tage drauf die OP und es war halt auch echt heftig, weil ich ja komplett alleine war. Meine Eltern waren in München, niemand konnte mich besuchen kommen, weil es war ja Corona in der Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie ich das im Nachhinein alles so durchgestanden habe, aber da war ich dann 3 Tage im Krankenhaus und dann war noch ein Wochenende dazwischen bis zu den Ergebnissen. Und dann hat mich tatsächlich Montag in der Früh direkt der Arzt angerufen, ja, ich soll doch bitte heute zur Besprechung kommen. Und ich war dann irgendwie schon so, oh, irgendwie ist das nicht so gut, weil ich denke mir, wenn es was Lappalie gewesen wäre, dann hätte er es mir wahrscheinlich am Telefon gesagt. Aber so positiv, wie ich ja immer bin, habe ich dann erstmal meinen Sport gemacht und dann habe ich mich noch danach, nach dem Arzttermin, mit einer Freundin verabredet. Ja, komm, lass mal ins Café gehen, ein bisschen arbeiten und so. Ja, und dann war ich beim Arzt und dann hat der mich schon mit einem Blick angeschaut, dass ich wirklich, oh, wenn ich das erzähle, ich kriege immer noch Gänsehaut, weil ich habe wirklich einfach nur gesehen, irgendwas ist da im Busch. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, was ist es? Und dann hat er mich halt angeschaut und hat gesagt, ja, Frau Schäfer, ich muss Ihnen sagen, Sie haben leider Lymphdrüsenkrebs. Ein Wort, das ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ich habe halt nur das Wort Krebs gehört und ich habe bei weitem nicht damit gerechnet, dass ich Krebs habe. Ich dachte, das ist halt wirklich irgend so eine Lappalie, die man vielleicht auch operieren kann, keine Ahnung. Hauptsache, es ist dann irgendwie weg. Und ich glaube, also wenn er gekonnt hätte, der hätte mich auch in den Arm genommen, weil ich saß da. Es ging wirklich bei einem Ohr raus, beim anderen rein. So. Also ich war da wirklich...
Du warst ganz alleine bei dem Termin.
Ja, weil meine Eltern waren ja in München und ich meine, ich wusste ja nicht, dass es was Schlimmes ist. Und dann habe ich, also das Erste, was mir halt so in den Kopf kam, war so, okay, ich muss jetzt eine Chemotherapie machen. Ich werde alle meine Haare verlieren, so ungefähr. Und dann hat er mich halt ein bisschen aufgeklärt, hat mir dann halt 10 Zettel in die Hand gedrückt und auch zur Onkologie direkt am gleichen Tag noch überwiesen und Kinderwunschklinik und alles Mögliche. Und ich war so, was? Okay, was habe ich überhaupt so? Ich weiß auch nicht mehr, ich bin Fahrrad gefahren, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich bin nur heilfroh, dass mir nichts passiert ist, weil mein Kopf war überhaupt nicht da. Also ich habe es alles nicht realisieren können. Ich bin nach Hause dann erstmal natürlich voll in Tränen ausgebrochen. Das Allerschlimmste war, dass ich das meinem Papa erzählen musste. Das war wirklich... Also wenn ich da echt daran denke, das ist für mich das Alleremotionalste, weil für mich war halt nie in erster Linie so, oh Gott, was ist, wenn ich sterbe, sondern einfach nur, was ist, wenn ich meine Eltern zurücklasse, weil meine Eltern alles sind in meinem Leben irgendwie. Und es war natürlich ganz schlimm, ihm das zu erzählen. Und dann ist aber Gott sei Dank gleich meine Freundin, mit der ich mich ja verabredet hatte, zu mir gekommen. Und die hat mich dann zum Glück auch wirklich begleitet zu dem Onkologentermin noch, weil ich habe nichts wahrnehmen können an diesem Tag. Also das war wirklich ganz schlimm. Und dann haben natürlich auch meine Eltern gleich gesagt, sie kommen dann am nächsten Tag direkt nach Berlin und haben mich dann bei allem erstmal unterstützt. Und die Chemo habe ich ja dann in München letztendlich gemacht, weil das hätte ich alles nicht geschafft. Also das ist schon viel, sowohl körperlich als auch mental natürlich sowas, ja.
Ja, das glaube ich. Das heißt, du hast deine Eltern dann angerufen und denen gesagt, was...
Ja, Zum Glück sage ich jetzt mal nur meinem Papa, weil der musste das dann meiner Mama erklären. Also wäre meine Mama am Telefon gewesen, ich weiß nicht, wir hätten, glaube ich, beide Nervenzusammenbrüche bekommen. Ich meine, er hat dann auch direkt gesagt, wir schaffen das, wir machen das zusammen, bleib stark und wir kommen und alles Mögliche. Und ja, ich wusste ja in erster Linie jetzt erstmal selber gar nicht, was auf mich zukommt. Also das war schon, ich muss auch sagen, diese ganze Vorbereitungsphase auf die Chemotherapie war mitunter auch viel schlimmer, finde ich, als die Chemo selbst, weil man muss natürlich 1000 Arztbesuche machen. Dann Thema Kinderwunsch habe ich ja gerade schon angesprochen.
Ja, kannst du dazu noch was sagen? Weil wahrscheinlich die meisten jetzt zuhören, denken sich, okay, Lymphdrüsen, was hat das jetzt irgendwie mit Kinderwunsch zu tun? Was genau wurde da gemacht und warum ist das notwendig?
Also das Gute ist, sage ich jetzt mal, dass ich noch genug Zeit hatte, diese Behandlung zu machen, weil ich habe dann auch kurz darauf mein PET-CT gehabt und der Krebs ist Gott sei Dank nicht gestreut. Also ich war in so einem intermediären Studium, also mittlerem Studium, Stadium sozusagen. Und ich hatte dann noch genug Zeit, dass ich meine Eizellen habe einfrieren lassen können, weil eine Chemotherapie kann unfruchtbar machen. Das hat mir auch mein, der Onkologe, sondern der HNO-Arzt, bei dem ich dann die Diagnose bekommen habe, auch mit im gleichen Satz, wie ich habe Krebs so ungefähr gesagt, dass eine Chemo leider unfruchtbar machen kann. Eine Sache, über die ich noch nie nachgedacht habe, weil für mich war in dem Zeitpunkt Kinderwunsch auch noch weit entfernt. Ich hatte keinen Partner zu dem Zeitpunkt und war dann auch so, okay, krass.
Und 20 Jahre alt auch eher.
Natürlich, ja, man denkt da halt nicht so drüber nach irgendwie. Also ich war dann auch erstmal so voll vor dem Kopf gestoßen, soll ich das jetzt machen oder nicht? Weil ich habe ja jetzt gerade gar keinen Kinderwunsch, aber natürlich habe ich es dann machen lassen, weil im Endeffekt, wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Also das Ding ist, dass eine Chemotherapie ja leider nicht nur die bösen Zellen sozusagen zerschießt, sondern kann auch die guten Zellen zerschießen oder macht es auch. Deswegen fallen ja zum Beispiel auch die Haare aus bei den meisten PatientInnen. Und es kann dann eben auch sein, dass man unfruchtbar wird. Ich habe aber während der Chemotherapie auch noch eine Spritze bekommen, die mich in die künstlichen Wechseljahre versetzt hat, was dann sozusagen auch nochmal zusätzlich so eine Option ist, dass man dann vielleicht doch auf natürlichem Wege schwanger werden kann. Und es kann auch sein, dass es auch so einfach passiert. Also ich habe es halt jetzt als Option gemacht, dass meine Eizellen jetzt irgendwo in München in einer Klinik rumliegen und da auf mich warten, wenn es so sein sollte. Aber das war halt auch nochmal echt eine krasse Therapie, weil ich da 1000 Spritzen bekommen habe, um diese Eizellen zu stimulieren, die dann eben wachsen. Das waren auch echt schlimme Schmerzen, muss ich dazu sagen. Und ich kann jetzt auch alle Menschen verstehen, die einen Kinderwunsch haben und die das in der Kinderwunschklinik machen, wie viel das auch mit dem Körper und natürlich auch mit der mentalen Psyche macht. Das war schon echt nicht ohne und ich hatte dann sogar 2 OPs dann noch, weil die erste nicht geklappt hat und dann musste ich nochmal, dann habe ich es nochmal in München gemacht, erst in Berlin, dann in München und es war schon viel und dann musste ich ja noch 1000 andere Arztbesuche machen, bevor dann die Chemo wirklich mal losging. Also es war schon nicht ohne, aber ich bereue es auf gar keinen Fall, weil auch jetzt, ich bin 32 und habe aktuell immer noch keinen Kinderwunsch, aber ich sage trotzdem, wer weiß, das kann sich ja schnell ändern. Das kann in 2 Jahren passieren, das kann aber auch erst in 3 Jahren oder in 4 Jahren passieren. Ich sehe mich immer noch als junger Mensch sozusagen und ich finde heutzutage ist es auch okay, wenn man dann vielleicht auch erst mit 35, 36 Mama wird. Ich habe die Option jetzt einfach und das ist halt gut zu wissen, ja.
Mhm. Kann ich nochmal bei einer Sache nachhaken? Habe ich das richtig verstanden? Du hast eine Spritze bekommen und wurde es dann künstlich in die Wechseljahre versetzt?
Genau. Diese Spritze heißt Zoladex und die bekommen super viele Chemo-Patientinnen, nicht alle. Ich weiß nicht, warum das unterschiedlich ist, aber das ist quasi, die habe ich, glaube ich, alle 4 Wochen bekommen und war dann quasi künstlich unfruchtbar in dieser Zeit, damit die Eizellen sozusagen in den Winterschlaf geschickt werden. Okay. So wurde mir das sozusagen erklärt. Ich hatte natürlich auch meine Periode da nicht in der Zeit. Ich habe zwar trotzdem noch die Pille weitergenommen, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt auch noch die Pille absetze, dann kommt mein Körper ja gar nicht mehr hinterher mit allem. Deswegen habe ich die noch weiterhin genommen und ich habe dann tatsächlich auch nach der Chemotherapie, nach dem 2., 3. Zyklus auch meine Periode im Sinne von Abbruchsblutung durch die Pille auch wieder bekommen. Aber ja, das ist halt quasi so eine Sache, das macht man eben nochmal als Option. Ich hatte zum Glück davon auch nicht wirklich Nebenwirkungen. Ich hatte halt ab und zu mal so Schweißattacken, das hat man halt leider davon. Das ist ja eben auch in den Wechseljahren häufig so. Genau, aber ja, ist schon gut, dass man sowas auch nochmal hat, sag ich mal.
Wenn du jetzt heute darüber sprichst, dann sprichst du darüber so sehr klar und so, es klingt sehr so differenziert und was alles passiert ist, aber es hat wahrscheinlich auch sehr viel mit dir gemacht. Also wie hast du es geschafft, da auch so stark zu bleiben?
Also ich kann es auch wirklich allen nur raten, die auch eine Krebstherapie anfangen, sich wirklich sehr mit sich selbst und mit seinem Mindset in der Zeit zu beschäftigen. Ich habe das jeden Tag gemacht. Ich habe geschaut, obwohl das natürlich jetzt nicht mein normaler Alltag war mit den ganzen Arztbesuchen und allem drum und dran. hatte ich ja an sich keine feste Routine, aber ich habe sie mir gemacht, weil ich auch gesagt habe, obwohl ich natürlich auch Tage hatte, da lag ich nur im Bett und da ging gar nichts, da konnte ich nicht mal auf mein Handy schauen, das ist auch okay, aber trotzdem habe ich versucht, an den Tagen, wo es mir gut ging, und es war wirklich der Großteil, also zu 90% aller Tage in meiner Chemozeit war ich wirklich so fit, dass ich spazieren gehen konnte, ich konnte kochen, ich konnte Gott sei Dank auch ganz gut essen, auch wenn ich natürlich mal Übelkeit hatte und sowas, aber ich habe versucht, mir trotzdem so eine Routine reinzusetzen und morgens aufzustehen und so, wie ich das immer mache, mich erstmal ein bisschen zu bewegen. Ich habe angefangen zu journalen in meiner Chemotherapiezeit und das begleitet mich wirklich bis heute und das ist wirklich so ein Ding, was ich jeden Tag mache, weil ich einfach weiß, dass das so viel mit meinem Kopf macht. Und wirklich mir einfach so kleine Routinen zu setzen. Und das hat mir halt voll gut getan, weil mir das so ein bisschen Normalität zurückgegeben hat eigentlich. Und natürlich auch viel darüber sprechen, wenn man das kann. Ich weiß, dass es viele auch nicht so können, weil die das nicht so ganz realisieren wollen, können, wie auch immer. Aber auf jeden Fall darüber sprechen, sei es mit dem Umfeld, mit Freunden, mit Familie, aber unbedingt auch mit anderen Krebserkrankten, weil die einzigen sind, die dich verstehen können. Also da ist Social Media schon echt auch ein Segen, sage ich jetzt mal, weil man da wirklich immer Menschen findet, die sich dann eben da connecten können. Kann man zum Beispiel bei mir auf meinem Profil, Laura Lamode, da habe ich zum Beispiel den ersten Post, den habe ich angepinnt, da habe ich mit einer Freundin zusammen, die auch Krebs hatte. Wir haben so eine, wie so eine Tauschbörse, dass man sich untereinander connecten kann. Finde ich auch super wichtig, weil es gibt ja auch Krebsarten, die sind super selten. Und ich glaube, früher vor Social Media hätte man da bestimmt niemanden so schnell gefunden, der oder die vielleicht das Gleiche durchmacht. Und das finde ich halt super, super wichtig. Und halt einfach dazu zu stehen oder es sich auch einzugestehen, dass es auch okay ist, wirklich mal Tage zu haben, wo einfach nichts geht. Aber dafür gibt's halt auch wieder gute Tage. Und das hat mich halt wirklich immer total gepusht. Und vor allem auch nicht in so ein Loch zu fallen, weil natürlich hatte ich auch die Tage, da dachte ich mir so, wieso sind jetzt meine Mädels alle im Urlaub oder wieso sind die feiern oder sowas. Ich meine, das Gute war, dass bei mir ja Corona und Lockdown war, deswegen ging eh nicht so viel. Aber trotzdem habe ich mir dann immer vor Augen gesetzt, so, hey, du bist bald wieder gesund, du kannst bald wieder am Strand liegen, du kannst reisen gehen, du kannst essen gehen. Das sind ja alles so Dinge, die sind eigentlich selbstverständlich für die Menschen, das sind sie aber nicht. Und das merkt man oder lernt man leider auch erst, wenn sowas Schlimmes passiert dann. Aber das hat mich immer so krass gestärkt eigentlich, dass ich wusste, ich kann bald wieder. Und das war wirklich für mich so dieser Lichtblick eigentlich, ja.
Warst du schon vor der Erkrankung oder vor der Diagnose auch so positiv oder hast du es erst gelernt durch die Diagnose?
Also ich habe mich schon auch vorher viel mit mir selbst beschäftigt, was halt echt gut war, weil ich glaube, wären das nochmal 10 Jahre vorher gewesen, hätte ich das nicht so gut durchgestanden. Und ich sag mal so, das ist auch für mich nicht selbstverständlich, aber dass ich so eine tolle Familie habe, die mich jeden Tag gestärkt hat, die mich ja wirklich gepflegt hat in dieser Zeit. Und es ist natürlich irgendwo auch schlimm gewesen für mich, wieder nach Hause zu ziehen für eine Zeit lang. Aber ich war einfach so dankbar, dass meine Eltern irgendwie für mich da waren in der Zeit, dass die mich wirklich unterstützt haben in allem. Natürlich auch meine Freunde, da merkt man auch erst in der Zeit, wer die wahren Freunde sind, die sich noch bei einem melden, die vorbeikommen, die sagen, hey, egal was ist, du kannst jederzeit anrufen und sowas. Merkt man halt leider auch erst in der Zeit, ne? Aber das ist halt auch alles nicht selbstverständlich und da kann man wirklich so happy sein, wenn man da so diesen Support hat. Aber ich glaube schon, dass mich das schon nochmal sehr gestärkt hat. Also ja.
Das, was du auch erzählt hast mit deinen Gedanken, die du hattest, dass du dann durch die Chemo auch Haare verlierst und so. Also die Frauen, die ich kenne, die mal eine Krebsdiagnose hatten und auch durch eine Chemo mussten und eben Haare verloren haben, das macht ja schon was mit einem als Frau, weil Haare natürlich so zum äußeren Erscheinungsbild für viele gehören und auch sehr wichtig sind. Hat sich durch diese Phase auch irgendwie deine Beziehung zu deinem Körper verändert oder zu deinem eigenen Erscheinungsbild?
Mhm. Also ich muss dazu sagen, dass dieses Thema Haarausfall für mich fast eher was Positives hat. Das klingt jetzt voll blöd. Also natürlich hatte ich erstmal einen Schockmoment, als ich mir das erste Mal durch die Haare gefahren habe. Das war an Tag 10 nach meiner ersten Chemo und das haben mir ganz viele, mit denen ich mich ausgetauscht habe, gesagt, Laura, an Tag 10 geht's los. Ich habe es natürlich nicht geglaubt, weil ich mir dachte, vielleicht bin ich das Wunder, das die Haare behält. War dem nicht so. Ich habe mich am Kopf gekratzt und hatte plötzlich ein Büschel Haare in der Hand. Mhm. Und erstmal muss man sich überlegen, wie weh das manchmal tut, wenn man ein Haar ausreißt. Und man muss sich überlegen, ich konnte mir die Haare so ausziehen und habe nichts gemerkt. Und das allein das war schon echt erschreckend. Und es ging so schnell, weil ich dann auf einmal komplett meinen Ansatz hier oben, also so diese Hairline, die war dann irgendwann so kahl und es hat richtig weh getan eigentlich, dass ich dann gesagt habe, die müssen jetzt sofort ab. Ich warte nicht, bis sie mir alle ausfallen, sondern die müssen ab. Und dann hatte ich zum Glück eine Freundin, die ist Hairstylistin, die ist dann zu mir gekommen. Und ich habe gesagt, ich mache heute eine Hairparty, weil für mich wird es was Positives sein. Ich werde es alles mitfilmen. Ich werde es immer in Gedanken behalten, wie stark ich eigentlich auch in diesem Moment war, dass ich mir selbst meine Haare abrasiert habe. Ich habe mir einen Glitzertop angezogen, wir haben Pizza bestellt, meine Eltern haben mich supportet, mein Dad hat mitgefilmt. Und ich habe dann auch wirklich, meine Freundin hat dann angefangen, mir verschiedene Frisuren zu schneiden, um zu sehen, was sieht denn gut aus, wenn sie wieder nachwachsen. Mhm. Einfach um zu sehen, hey, schau mal, dir wird so ein Pixie Cuts so gut stehen oder auch so ein ganz Short Bob und sowas. Und das hat voll Spaß gemacht eigentlich. Und wenn ich mir jetzt dieses Video anschaue, das ich auch dann auf YouTube gepostet habe, ist es so gut für mich, dass ich das alles mitgefilmt habe, dass ich das wirklich im Nachhinein auch nochmal sehen kann. Und natürlich habe ich sie mir dann am Anfang auch selbst abrasiert, um das wirklich, das war für mich halt ein Zeichen von Stärke, auch einfach nochmal das so zu machen. Und ich habe dann aber echt in den Spiegel geschaut und ich dachte mir so, ey, krass, wie schön du bist. Also das fand ich so gut, dass ich das selbst so gesehen habe, weil ich hätte natürlich niemals mir freiwillig so eine Glatze rasiert. Also das war ja da eher noch so ein bisschen Buzzcut, weil ich ein bisschen die Haare noch stehen habe lassen. Das soll man auch so machen, dass die Haarwurzel nicht beschädigt wird. Und ich dachte mir so, oh, krass, ich finde mich so schön ohne Haare. Und es hat mir mal wieder gezeigt, dass natürlich Haare auch ein Accessoire sind, aber sie machen dich nicht aus. Und das sage ich auch immer den Leuten auf Social Media, die auch mir immer schreiben, Laura, ich muss jetzt auch leider meine Haare abrasieren. Und dann sage ich auch immer so, ja, das ist schlimm. Und es wird auch wehtun. Natürlich hat es mir auch wehgetan, aber trotzdem ist es halt so ein Step, wo du dann einfach auch irgendwo wieder ein Stück Selbstbewusstsein zurückfindest, weil du einfach dich selbst ohne Haare siehst und weißt, diese Haare sind nicht dein Wert, die machen dich nicht aus. Und ich habe ja dann tatsächlich auch nach der Chemotherapie, habe ich ja dann 2,5 Jahre noch meinen Buzzcut getragen, weil ich es so krass geliebt habe. Und mir haben auch viele geschrieben, bei denen war das dann auch so. Die haben dann auch erstmal so diesen Buzzcut getragen. Und es ist halt voll schön, irgendwie so zu sehen. Und dann habe ich ja letztes Jahr entschieden, nee, ich möchte es jetzt doch wieder wachsen lassen, weil irgendwie habe ich wieder Bock auf lange Haare. Und die Era ist jetzt für mich vorbei. Und ich glaube, ich habe da auch dann wieder ein Stück oder bin dann wieder ein Stück mehr geheilt, weil ich glaube, dass dieser Buzzcut mich doch auch immer noch so ein bisschen in dieser Krebssache gehalten hat, irgendwie diese kurzen Haare. Und viele kannten mich ja auch nur so mit Buzzcut, deswegen war ich so, boah, das ist halt schon ein Teil meiner Personality auch irgendwie. Aber ich sage, never say never, ich kann sie immer noch mal abrasieren, aber jetzt ist auf jeden Fall erstmal so, wo ich sage, nee, jetzt will ich sie wachsen lassen. Und ja, es macht schon viel mit der Weiblichkeit. Muss ich schon auch sagen, bei mir kam ja auch dazu, ich habe während der Chemo, glaube ich, 15 Kilo abgenommen. Ich habe schon auch viel so meine Kurven verloren irgendwo. Das war schon auch hart für mich. Ich habe meine Augenbrauen und Wimpern verloren und das war nochmal viel krasser als meine Haare, weil das macht ja ein Gesicht eigentlich aus. Ich meine, heutzutage gibt es ja Gott sei Dank gute Tools. Ich hatte echt Haar-Augenbrauen-Perücken. Crazy, dass es sowas gibt, aber zum Aufkleben. Auf, genau. Ich meine, das sah natürlich jetzt nicht so aus wie meine echten, klar, aber trotzdem, es gibt ja mittlerweile auch Schablonen, alles Mögliche. Ja. Und Wimpern kannst du dir ja auch easy aufkleben, deswegen, das ging schon. Und ich habe mich auch tatsächlich während meiner Chemotherapie auch super oft geschminkt. Ich bin immer auch, also manchmal habe ich Perücken aufgesetzt, manchmal auch nicht. Und meine, die ganzen Ärzte und die Arzthelferinnen und so beim Arzt, die haben dann auch immer gesagt, oh, da kommt der Rockstar wieder, weil ich mich wirklich immer voll rausgeputzt habe für meine Chemo, weil ich mir so dachte, nee, ich will das gar nicht, dass ich so krank aussehe irgendwie. Und jetzt, wenn ich im Nachhinein Videos sehe, ohne Filter und ohne Schminke, habe ich schon gesehen, ich sah krank aus. Aber das wollte ich irgendwie in dem Sinne einfach auch nicht zulassen, weil ich mir dachte, nee, ich fühle mich ja dann 1000-mal besser, wenn ich mich morgens auch fertig mache. Ich habe mir mal Selbstbräune auf meine Glatze gemacht und so. Weil es hat mir irgendwie so ein Stück von meiner Normalität und von meinem Styling, das ich ja immer so liebe, einfach auch zurückgegeben, ja.
Du zeigst ja auch sehr viel von deinem Leben, von deinem Alltag, bist ja wirklich sehr authentisch, aber war das für dich dann auch eine Überwindung, dich dann auch so zu zeigen, so verletzlich auch und auch, wie du sagst, auch anders, als sich die Leute vorher kannten?
Habe ich am Anfang auch gedacht und an dem Tag, an dem ich die Diagnose bekommen habe, also ich habe ja meine Community von A bis Z mitgenommen, auch auf dieser ganzen Heilung, dieser Findung der Diagnose sozusagen. Und an dem Tag habe ich natürlich dann erstmal nichts gepostet, weil ich erstmal selbst damit klarkommen musste. Aber das war krass, ich habe mich am nächsten Tag, also am Montag habe ich die Diagnose bekommen, am Dienstag habe ich mich ready gemacht, ich habe mich hingesetzt und habe erstmal ein Video aufgenommen, um den Leuten zu erzählen, was mit mir los ist. Und da habe ich auch erst gemerkt, wie sehr ich meine Community eigentlich liebe, wie sehr diese Bindung da ist, weil natürlich alle nachgefragt haben, wie geht's dir, was kam beim Arzt raus und so. Und ich habe halt gesagt, okay, ich könnte jetzt natürlich entweder faken, ich weiß nicht, oder das hätte ich wahrscheinlich nicht machen können, aber ich könnte natürlich auch sagen, so, hey, ich brauche jetzt einfach diese Zeit für meine Heilung, ich werde jetzt vielleicht ein halbes Jahr nichts mehr posten oder so. Aber das war für mich gar keine Möglichkeit, weil ich das ja schon so viele Jahre gemacht habe und auch gesagt habe, hey, das ist einfach das Real Life. Und ich nehme ja meine Menschen auch wirklich im realen Leben mit. Ich habe immer schon gesagt, mir ging es mal schlecht oder mir geht's heute mega oder keine Ahnung, ich muss heute mal weinen oder sowas. Und ich finde, das ist ja auch das, was Social Media heutzutage zum Glück ausmacht, dass es alles authentischer geworden ist und dass du wirklich auch drüber sprechen kannst. Und als ich 2021 diesen Krebs hatte, also ich merke es ja jetzt im Nachhinein, wenn ich die Videos wieder sehe, ich habe schon immer noch viel mit Filter dann benutzt. Also da hat man einfach diese Filter ja noch benutzt. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich habe mich wahrscheinlich nicht so wohl gefühlt, wie ich mich im Nachhinein so denke. Aber da war es halt einfach noch so, hat man halt benutzt. Aber ich habe trotzdem ja auch meine YouTube-Videos, die waren natürlich alle normal mit der Kamera, ohne irgendwelche Filter oder sowas aufgenommen. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe es einfach weitergemacht. Und es war am Anfang natürlich schon so, klar, du musst immer wissen, du machst dich mit allem angreifbar. Und natürlich bekomme ich manchmal auch echt Kommentare, wo ich mir so denke, es ist halt so unnötig, wenn man Krebs hat und dann irgendwie so Kommentare bekommt. Aber ja, das gehört halt irgendwo dazu, ne? Aber ja.
Ja, das finde ich auch schwierig oder das Krasse auch, ne, wenn man in der Öffentlichkeit ist, egal mit welchem Thema, egal was man sagt, du kriegst halt auch immer negative Kommentare. Ja. Auch wenn man sogar bei einem Thema man sich denkt, okay, also da gibt es jetzt nur Empathie, aber es ist leider tatsächlich nicht immer so. Du hast vorhin gesagt, dass du reich bist, weil du gesund bist. Wie würdest du heute auch Erfolg definieren? Hat sich das für dich verändert?
Ja, total. Also für mich ist, natürlich ist Geld wichtig und es ist einfach so, Geld regiert die Welt, sagt man mal auf blöd so, aber es ist einfach so, du hast halt viel mehr Möglichkeiten, wenn du einfach Geld hast. Ne? Es fängt ja schon an, du kannst einfach reisen gehen, du kannst natürlich dir Dinge aufbauen, du kannst deine eigene Brand gründen, das funktioniert nicht, wenn du kein Geld hast. Es ist einfach so, Punkt aus. Deswegen ist es schon wichtig, natürlich Geld zu verdienen, aber für mich hat halt mittlerweile Erfolg viel mehr zu tun als mit Geld. Für mich ist es heutzutage Erfolg, wenn mir eine Person, und es ist nicht nur bei einer geblieben, sondern es waren zahlreiche Menschen, die mir geschrieben haben, dass sie aufgrund meiner Videos, egal ob auf TikTok, auf YouTube oder eben auf Insta, zum Arzt gegangen sind und dann endlich ernst genommen wurden, zum Beispiel mit dem Juckreiz und dann die Diagnose Krebs bekommen haben. Und auch da kriege ich gerade schon wieder Gänsehaut, weil das ist für mich einfach, ich habe möglicherweise ein Leben gerettet. Und das ist einfach krass, weil es ist einfach so, je früher der Krebs erkannt wird, desto besser ist er heilbar. Und wenn die Person vielleicht jetzt, keine Ahnung, immer weiter zum Arzt gerannt wäre und es wäre nichts erkannt oder so, keine Ahnung, vielleicht ist sie dann im Stadium 4 und nicht im Stadium 2. Und dann ist es natürlich nochmal schwieriger. Ja, und das ist für mich halt wahrer Erfolg oder wenn mir Leute halt schreiben so, hey, du schenkst mir so viel Kraft durch dein Content, egal ob die Person jetzt Krebs hatte oder nicht, aber dass ich ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann oder so und das gibt mir halt mega viel zurück und das ist für mich Erfolg und natürlich gehört auch Geld dazu, klar, brauchen wir nicht drüber sprechen oder dass meine Reichweite natürlich größer wird und ich mehr Menschen erreichen kann, aber sowas gibt mir so viel mehr zurück als jedes Geld der Welt, muss ich wirklich sagen.
Ich finde, das ist auch so eine wichtige Arbeit, die du machst, weil wir wissen einfach so wenig über das Thema. Man hört halt immer nur so, ja, Krebs, das ist halt irgendwie so, wirkt auch so weit weg. Man hat nicht richtig eine Vorstellung darüber, was es ist. Auch wie individuell halt auch jeder Krebs dann am Ende des Tages ist. Wer sind dann die Menschen, die dir folgen? Sind das Personen, die betroffen sind? Sind das Menschen, die dir schon seit 14 Jahren folgen und mit dir sozusagen erwachsen geworden sind? Mhm. Ja, wer ist da auf deinen Kanälen?
Also eigentlich ist so alles mit dabei, würde ich sagen. Dadurch, dass mein Channel ja schon so lange existiert, sind natürlich auch viele inaktive Follower dabei, muss man halt immer dazu sagen. Das ist halt heutzutage nicht mehr so, wenn du jetzt ganz neu anfängst, dann hast du natürlich nur, also real, was heißt real Follower, aber Follower, die wahrscheinlich auch aktiv sind. Das ist natürlich nicht so, wenn du schon so lange existierst. Deswegen ist es auch voll schwer oder meistens schwer, wenn du schon so einen alten Account hast, noch zu wachsen. Also ich meine, ich habe jetzt 70.000 Follower, das ist schon viel, aber wenn man mal überlegt, dass es Accounts gibt, die sind 2022 aus dem Boden geschossen und haben jetzt vielleicht 1 Million Follower oder sowas, aber eben darum geht es mir auch gar nicht so, sondern für mich ist halt eben sowas dann Erfolg, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, aber an sich ist eigentlich schon so alles mit dabei, würde ich sagen, also klar, viele, die dann eben die Krebsdiagnose bekommen haben, ich kriege auch täglich Nachrichten, hey, ich bin durch YouTube auf dich gestoßen, danke für deinen Content, jetzt bin ich vorbereitet und das war ja auch das Ding, warum ich diesen Content dann auch gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, also ich habe natürlich schon auch ein bisschen gegoogelt, als ich dann den Krebs bekommen habe und ich habe nur Horrorgeschichten gelesen oder gehört. Auch auf YouTube, es waren irgendwie nur so negative Vibes da und ich dachte mir so, nee, das will ich nicht. Also klar wusste ich von Anfang an nicht, hey, vielleicht geht's mir ja auch nur schlecht in dieser Zeit. Aber ich wollte trotzdem die Leute halt real mitnehmen und auch zeigen, wenn ich halt gute Tage hatte. Und das hat mir halt so ein bisschen gefehlt irgendwie oder diese Mut, das Mut schenken sozusagen oder Erfahrungen teilen, musst du mitnehmen bei deiner ersten Chemotherapie? Was solltest du beachten? Und so diese Tipps und sowas, diese Kleinigkeiten, die irgendwie niemand so richtig sagt. Also da spricht niemand so richtig darüber. Oder halt zum Beispiel auch so ein bisschen über diese mentale Ebene. Weil ich finde, viele sagen dann ja, ach ja, jetzt ist ja die Chemo vorbei, jetzt bist du ja wieder gesund. Nee, bist du nicht. Also erstens natürlich, da haben wir ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, wenn du die Chemotherapie, also wenn du quasi die letzte Chemotherapie hinter dich gebracht hast und keine aktiven Krebszellen mehr zu sehen sind, bist du nicht automatisch krebsfrei, sondern du bist dann erstmal in Remission. Weil, also bei meinem Krebs war es jetzt zumindest so, dass in den ersten 2 Jahren nach dem Krebs ist die Rückfallchance noch am größten. Und dann hat meine Ärztin mir so erklärt, nach 5 Jahren kannst du eigentlich sagen, du bist krebsfrei, aber du bist halt eigentlich nie geheilt nach dem Krebs, weil du einfach immer noch nach oder ja so Nachwirkungen haben kannst. Das muss nicht sein und ich muss sagen, toi, 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 ich hatte bis dato auch wirklich nicht schlimme Sachen. Ich hatte halt ganz lang zum Beispiel mit Fatigue zu kämpfen, also mit dieser ständigen Müdigkeit. Ich hatte schlimme Darmprobleme, weil eine Chemo leider auch viel mit dem Darm anstellt eben und da kamen natürlich immer wieder so Sachen dazu und vor allem halt auch eben diese mentale Ebene, weil da sprechen halt wenig Leute drüber. Also ich habe tatsächlich auch dann letztes Jahr eine Therapie angefangen, weil ich gesagt habe, es ist halt trotzdem Trauma, das man bearbeiten muss, auch wenn man es oberflächlich vielleicht nicht so merkt, aber es kommen trotzdem immer Sachen auf, die dann halt nochmal irgendwie verarbeitet werden müssen. Und das ist halt leider ein Thema, da sprechen irgendwie sehr wenig Menschen drüber, deswegen mache ich das auch sehr, sehr gerne auf meinem Channel, dass man halt wirklich diese mentale Ebene auch nicht vergisst, weil es holt einen immer ein, es ist einfach so. Also gerade auch so diese Rezidivängste, die waren bei mir am Anfang halt natürlich nochmal viel stärker. Ich habe mich ständig meine Symptome wieder eingebildet, wegen jedem kleinen Kopfschmerz. Ich dachte sofort, boah, jetzt habe ich einen Hirntumor. Das ist ganz, ganz schlimm. Man wirkt wirklich zum Hypochonder und ich habe das auch immer noch, aber es ist viel, viel besser geworden. Aber es ist halt trotzdem, sobald irgendein Pieksen im Körper ist, man denkt sofort wieder, man hat Krebs. Und das ist schon viel, also deswegen sage ich, das Mentale ist immer, immer, immer schlimmer als das Körperliche. Also das ist echt, weil es ja alles zusammenspielt.
Jetzt muss ich aber auch nochmal zum mentalen Thema was sagen und was fragen. Jetzt hast du vorhin gesagt, so, naja, du hast ja irgendwie keine schlimmen Symptome danach gehabt, aber jetzt hast du erzählt, irgendwie schlimme Darmprobleme, Fatigue, das ist ja etwas, wo viele Leute sagen würden, das ist schon schlimm.
Ja.
Und deswegen, wie schaffst du es, dich da vielleicht auch selbst so zu regulieren? Weil ich erlebe das immer wieder, jetzt eben nicht beim Thema Krebs, aber beim Thema Finanzen, dass viele halt auch so schnell, ich sage jetzt mal, aufgeben, schnell so in dieses dunkle Loch kommen, in dieses dunkle Gefühl von wegen, ich kann da nicht selbst raus und es ist alles so schlimm und irgendwie ich kann mir selbst nicht helfen und alle anderen sind schuld. Und du bist ein Beispiel dafür, wie man genau das gegenteilige Mindset haben kann.
Ja.
Deswegen, mich würde mal interessieren, hast du einen Tipp für alle, die zuhören, wie man sich vielleicht auch selbst regulieren kann, wenn man eben merkt, mir geht's gerade nicht gut?
Also das ist genau das Ding, was du ansprichst, so mit diesem, dass man immer weiter in dieses Loch reinfällt. Und das war auch eine Sache, die ich von Anfang an bei der Chemo gesagt habe. Ich kann die Situation jetzt gerade nicht ändern, aber ich kann ändern, wie ich damit umgehe. Und das ist ein absolutes Mindset-Ding. Weil es gibt natürlich schon oft Sachen, wie, keine Ahnung, wenn du in einer toxischen Beziehung steckst oder so, da kannst du was dran ändern, weil du einfach selbst aktiv werden musst. Aber bei einer Chemotherapie kannst du jetzt gerade nichts machen. Klar, du kannst aussuchen, welche Therapie möchtest du machen. Für mich war klar, ich höre auf meine Ärzte, weil ich gute Ärzte hatte und natürlich das dann gemacht habe, was die gesagt haben und mich da irgendwo auch in Sicherheit gewegt habe dann. Aber was ich hatte, also was ich daran ändern konnte, war eigentlich nur das Thema, wie ich damit umgehe. Und so gestalte ich eigentlich mein Leben, sage ich dir ehrlich. Wenn ich Sachen ändern kann, die mich stören, dann ändere ich die auch sofort. Also zum Beispiel wirklich auch Menschen aus meinem Leben schmeißen, die mir Energie ziehen oder mir nichts bringen in dem Sinne. Aber wenn ich wirklich aktiv nichts dran ändern kann, dann schaue ich halt, okay, wie kann ich jetzt am besten damit umgehen? Und das ist halt das. Also klar habe ich manchmal auch komplette Existenzängste mit dieser Selbstständigkeit und so. Aber dann denke ich mir auch immer so, ja, aber dann mach halt irgendwie was. Also so, klingt so blöd, aber dann mach halt was dagegen. Dann musst du halt tatsächlich noch mal ein bisschen mehr arbeiten oder dann musst du dich halt noch mal mehr damit beschäftigen, was kannst du jetzt machen, um wirklich noch mal mehr da rauszuziehen, aus welchen Themen auch immer. Und ich finde, das ist halt wirklich so ein Ding, dass man dann selbst einfach mal noch schaut, wie geht man damit um. Und eine Sache, die ich auch eigentlich so seit erst so 2-3 Jahren aktiv mache, ist manifestieren. Und das ist so krass. Man kann sich sein Leben einfach selbst gestalten. Ich hätte das nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber ich habe mir irgendwann gesagt, okay, ich werde mir jetzt mein Leben so gestalten, wie ich mir das immer visualisiert habe, wie ich mir das vorstelle. Das mache ich mit Vision Boards, die ich immer Ende des Jahres mache. Da ist einiges in Erfüllung gegangen, auch was finanziell angeht, was mich natürlich mega happy macht. natürlich manche Sachen auch nicht, wie zum Beispiel mein Traumpartner, der wartet halt noch auf mich. Das sollte halt bisher noch nicht sein, ne, habe ich halt
man
gesagt.
Man kann doch nicht alles auf einmal haben.
Nee, genau. Aber so viele Sachen sind da wirklich auch in Erfüllung gegangen. Und das ist, du musst einfach schon so leben, als würdest du es schon haben, sage ich immer. Und das macht so viel, also auch gesundheitlich. Das habe ich damals auch gemacht, eben indem ich mir vorgestellt habe, wie ich wieder am Strand liege, wie ich mit meinen Mädels wieder beim Feiern bin. Das habe ich mir wirklich immer visualisiert. Ich hatte das schon im Kopf. Oder meine Wohnung, ich habe mir die komplett manifestiert. Habe die schon eingerichtet, bevor ich überhaupt diese Wohnung besichtigt habe, so ungefähr. Ja.
Wann visualisierst du dann? Also liegst du dann irgendwie morgens im Bett und stellst dir vor, wie dein Leben sein könnte und nimmst du dir so bewusst
Zeit alles eigentlich. Dafür? Also voll oft ist es so, wenn ich so durch die Gegend laufe oder zum Beispiel so mein Traumauto sehe, ich sehe, wie ich da schon drin sitze. Das habe ich jetzt auch noch nicht, aber das kommt noch. Und mit dem Gesundsein war dann halt eben so, also ich habe ja dann angefangen zu journalen, also ich schreibe schon viel auf, weil mir das oft schwer fällt, weil ich immer sehr viele Gedanken in meinem Kopf habe und sehr schnell von A nach B mit meinen Gedanken schwirre. Deswegen fällt mir das oft schwer. Ich kann halt auch nicht lange ruhig liegen oder so, also so meditieren. Ich versuche es immer, aber es ist sehr schwierig für mich. Aber deswegen schreibe ich halt sehr gerne, weil da bin ich dann wirklich in meinem Fokus. Das ist meine feste Morgenroutine. Morgens aufstehen, ich mache mir Matcha oder Kaffee. Ich setze mich erstmal hin mit meinem Journal und schreibe, auch wenn es nur eine, keine Ahnung, oder zwei Sätze sind oder so. Hauptsache, ich schreibe irgendwas. Und ich schreibe zum Beispiel auch auf meine Dankbarkeitsliste schon Dinge, die noch nicht mal da sind, wie zum Beispiel eben mein Traummann oder sowas irgendwie oder meine Traumwohnung, schreibe ich schon auf, weil ich bin schon dafür dankbar, dass ich die habe und immer halt auch in der Gegenwart natürlich, also ich lebe in dieser Wohnung und nicht ich werde in dieser Wohnung leben, weil man muss immer schon darin leben. Das klingt immer voll spirituell, aber es macht so viel, also es bringt wirklich was, das ist krass.
Also es gibt bei mir so eine Geschichte, die so ein bisschen verrückt ist. Also es gibt so ein paar Sachen. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir auch denke, das ist echt verrückt, wie sich das dann so ergeben hat. Teilweise auch in einem längeren Zeitraum. Und zwar, ich hatte mal früher als Kind immer diese Piperbücher in der Hand. Die waren immer damals alle so leicht gelb, so hellgelb. Und vorne war dann eben das Cover und auf der Rückseite, das ist immer so ein Schwarz-Weiß-Foto von dem Autor, der Autorin. Und ich weiß noch, ich sehe mich immer noch so als Kind mit diesen Piperbüchern in der Hand und die immer so umdrehen. Ich habe mir gedacht, boah, wie cool wäre das, wenn ich mal irgendwie so ein Foto von mir hinten auf dem Buchrücken hätte. Und als ich dann eben mit meinem eigenen Blog angefangen habe, dann kam 2017 auch, also ich habe gerade angefangen zu schreiben, ich glaube so 3 Monate später, habe ich eine E-Mail bekommen mit dem Angebot, ob ich ein Buch schreiben wollen würde.
Ja, krass.
Vom Piper Verlag.
Ja, wow,
und da, crazy. Und mir ist das erst so wirklich viel später eingefallen, als das Buch schon längst draußen war, ist mir wieder eingefallen, wie ich damals da saß mit diesen Piper-Büchern und mir gedacht habe, es wäre so cool, mal hinten auf so einem Buch drauf zu sein. Und dann kam es quasi auch so, und es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, okay, irgendwie schon ein bisschen seltsam.
Krass,
also
ja, auch manifestieren.
Mein Partner ist eigentlich auch, erfüllt alle so Checkboxen, die ich immer wollte. Von daher, schön, dass es bei dir funktioniert.
Ja.
Wir kommen langsam zum Schluss, auch wenn ich das Gefühl habe, wir können jetzt irgendwie noch eine Stunde weiterreden.
Ja, immer.
Aber eine Sache, die mich noch bei dir interessiert, weil was ich bei mir immer feststelle, und ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen ähnlich ticken, was unsere Lebenseinstellung betrifft. Eine Sache, die ich bei mir festgestellt habe, ist, wenn mir irgendwas Schlimmes passiert, und ich will da jetzt gar nicht irgendwie meine Situation mit deiner vergleichen, in der du warst, aber wenn ich in einer schlimmen Situation war und in einer schlimmen Phase meines Lebens, dann habe ich immer so gegen Ende schon gemerkt, so krass, ich komme da jetzt als ganz anderer Mensch raus.
Ja.
Und es gab immer so einen Moment, wo ich gemerkt habe, das hat sich jetzt gerade irgendwas verändert in meinem Kopf. Hattest du das auch bei deiner Diagnose oder als du dann eben auf deinem Heilungsweg warst?
Also es war jetzt nicht so ein richtiger Moment, weil ich sage auch immer, Heilung passiert in Phasen. Und es gab gute Phasen, es gab aber auch schlechte Phasen, also wo ich dann wirklich wieder so ein bisschen wie in so ein Loch gefallen bin. Ich habe halt zum Beispiel gemerkt, dass ich nach meiner Chemo, ich bin ja dann direkt wieder nach Berlin, weil ich musste sofort wieder in mein normales Leben. Ich konnte nicht mehr. Also ich habe dann manchmal schon auch so mein Kinderzimmer, wo ich dann in München gelebt habe, auch eine Zeit lang noch damit leider verbunden. Jetzt Gott sei Dank nicht mehr, aber ich hatte zum Beispiel dann auch immer echt Albträume, wenn ich da drin geschlafen habe. Also, dass wirklich mein Lymphknoten wieder angeschwollen ist und sowas. Crazy. Unterbewusstsein macht sehr viel. Aber ich sage trotzdem immer so, Heilung passiert in Phasen und es gibt immer gute Momente, es gibt schlechte Momente. Und also es gab jetzt nicht so einen richtigen Fokusmoment, der mir gesagt hat, so jetzt ist over, weil ich habe, also teilweise realisiere ich immer noch nicht, was ich da durchgemacht habe. Deswegen spreche ich ja auch viel drüber, weil das immer für mich auch wie eine Art Therapie ist eigentlich. Aber ein ganz, ganz toller Moment war für mich, als ich meine erste Reise nach der Chemo wieder gemacht habe, weil ich liebe Reisen. Ich liebe zwar nicht dieses Reisen an sich, weil ich hasse Fliegen und sowas, aber dann als ich im Flugzeug saß, das war schon so was Positives für mich, weil ich dann wirklich aus dem Fenster geschaut habe und gesagt habe, boah, ich habe das jetzt gerade einfach überlebt. Ich sitze jetzt gerade wieder in einem Flieger und ich kann an meinen geliebten Strand ans Meer fliegen. Und das hat für mich wirklich sehr viel eigentlich in mir ausgelöst. Und ab da ging es dann eigentlich auch so wieder bergauf, auch wenn ich, wie gesagt, sehr lange dann natürlich auch mit diesem Fatigue noch zu kämpfen hatte. Und es war schon alles noch so Ups und Downs. Und auch heutzutage habe ich natürlich immer noch Phasen, wo dann manchmal körperlich auch mehr passiert und so. Aber das gehört dazu, sage ich. Und da sage ich auch immer, schlimmer geht immer, weil Hauptsache ich habe keinen Krebs. Und das ist auch immer so das Einzige, was ich mir wirklich zu jeglichen Momenten wünsche, dass einfach dieser Krebs nicht mehr wiederkommt. Also auch jeder Arztbesuch von mir, Hauptsache kein Krebs. Das ist echt krass, was das so in einen auslöst. Also ja, das ist eigentlich so für mich so das Allerwichtigste gewesen. Aber sonst muss ich halt echt sagen, also Healing is not linear. Das geht nämlich so.
Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was würdest du sagen, gibt es etwas, was die alte Laura gedacht oder gemacht hat, was die neue, heutige Laura vielleicht nicht mehr macht?
Nee, gar nicht. Also ich bereue auch absolut nichts. Und natürlich habe ich dann echt so nachgedacht, so, hast du jetzt irgendwas gemacht, was den Krebs ausgelöst hat? So dumm das halt auch klingt, ne? Ich habe dann zum Beispiel auch überlegt, weil ich war, aber da hatte ich eigentlich den Krebs auch schon in mir. Da hatte ich nur noch nicht die Diagnose. Ich war nämlich in Dubai im Urlaub und da habe ich damals, da gab es diese Vapes in Deutschland noch nicht und dann habe ich die in Dubai angefangen zu rauchen und dann dachte ich erst so, oh, vielleicht waren die das so. Aber total blöd, weil ich dann natürlich schon den Krebs in mir hatte und ich kann eben auch nicht sagen, was hat diesen Krebs ausgelöst. Ich kann es einfach nicht sagen und auch die Ärzte konnten mir das ja nicht mal sagen. Deswegen habe ich auch gesagt, hey Laura, du hast im Endeffekt alles richtig gemacht. Das Einzige, was ich jetzt absolut auch durch den Krebs gelernt habe, ist nicht mehr so viel Stress zu haben. Ich habe so eine gute Stress-Life-Balance mittlerweile. Das kam durch ganz viele verschiedene Faktoren und es kam auch nicht direkt nach dem Krebs, weil ich da auch schnell wieder in alles reingestürzt bin und das auch schnell wieder gemerkt habe, leider, dass es zu viel ist. Aber ich nehme mir viel mehr bewusste Pausen mittlerweile, wenn ich wirklich merke, mein Körper kann nicht mehr. Auch abends oder ich sage dann wirklich auch mal Sachen ab. Also das habe ich früher auch nie gemacht. Ich hatte so FOMO früher immer, irgendwas zu verpassen. Und mittlerweile bin ich halt irgendwie so, nee, was verpasse ich denn? Ich habe jetzt einen Abend mit mir selbst, wie geil ist es? Also da bin ich mittlerweile schon so, dass ich jetzt nicht mehr so dieses Gefühl habe, irgendwas zu verpassen. Weil wenn es mir gerade gut tut, einfach nur zu Hause auf der Couch zu liegen, dann ist es einfach so. Und wirklich nicht alles im Leben ist Arbeit, weil ich hatte schon so Phasen da, also kurz vor Corona war ich, oder eigentlich auch während Corona war ich wirklich in so einer Phase, da dachte ich echt, ich habe einen Burnout, weil ich da halt sehr viel gearbeitet habe. Und da dachte ich auch anfangs, das sind vielleicht da irgendwie die Krebssymptome, aber ja, letztendlich aber sonst so richtig bereuen tue ich eigentlich überhaupt gar nichts, weil ich denke, das sind alles Learnings im Leben und ich glaube nicht, dass ich mit irgendwas hätte meinen Krebs verhindern können, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja, ich dachte so in die Richtung eben, ob du in deinem Denken oder Bewusstsein sich was verändert hat, aber ich habe schon auch rausgehört, du warst vorher ein sehr positiver Mensch, du bist ja, jetzt ein sehr positiver Mensch und weniger Stress, das nehme ich für mich mit, weil ich glaube, das ist etwas, was man eben auch immer oft so irgendwie beiseite schiebt, so naja, es kommt schon wieder eine ruhigere Phase.
Vor allem, wenn du selbstständig bist, das ist einfach so, weil ich glaube, wenn du angestellt bist, du machst die Tür zu und es juckt dich nicht, ob noch irgendwas passiert. Es wird mich auch nicht jucken, sage ich ehrlich. Ich würde nichts mehr anfassen abends, weil es ist mir ja egal. Ich meine, ich werde halt bezahlt für das, was ich tue und warum sollte ich jetzt on top noch was machen? Aber wenn du selbstständig bist, dann weißt du halt immer, je mehr du machst, desto mehr wird halt rauskommen. Und ich liebe das so sehr, weil ich finde es immer so geil. Ich kann jeden Monat, Ende des Monats so auf mein Konto schauen und irgendwie passiert immer was anderes und ich feiere das komplett. Klar gibt es auch Monate, die sind halt dann nicht so gut, wie die anderen gewesen sind. Da muss man halt auch damit umgehen können. Aber letztendlich, ja, ich weiß nicht. Es ist, man muss sich halt selber immer so ein bisschen bremsen. Und es ist schwierig in der Selbstständigkeit, aber man muss immer im Hinterköpfchen behalten, nicht nur Krebs, aber ganz viele andere Krankheiten entstehen leider durch Stress und auch wie viele Menschen in unserem Alter mittlerweile auch Burnout haben und so. Das ist Wahnsinn. Und ja, das ist halt, so möchte man halt nicht enden. Und dann denke ich mir immer so, ich muss auch sagen, seitdem ich weniger arbeite, schaffe ich viel mehr. Also ich bin viel produktiver, obwohl ich, also ich würde jetzt nicht sagen halbtags arbeiten, aber ich nehme zum Beispiel immer mir den Vormittag, so, also bis 10 oder so mache ich eigentlich nie Termine aus, weil ich da einfach den Tag für mich brauche mit Sport und meiner Journaling-Routine und so. Weil es ist auch irgendwo oftmals alles noch Arbeit mit, weil das filme ich dann oft mit und poste das dann auch und sowas. Aber trotzdem halt jetzt so diese richtig krasse Termine mache ich eigentlich echt immer erst ab 10. Und natürlich arbeite ich manchmal auch bis 23 Uhr, bis ich ins Bett gehe, aber nur so, wie ich halt möchte, sage ich mal. das hat mich produktiver gemacht. Also seitdem konnte ich mein Einkommen wirklich enorm steigern, sage ich jetzt mal, weil ich halt viel mehr schaffe in der Zeit.
Also was mich auf jeden Fall dazu inspiriert, dass ich auch versuche zu journalen, weil ja. Ich trinke immer, ich liebe es, meinen Kaffee im Bett zu trinken, bevor es losgeht. Aber mein Fehler ist, ich hole mir oft den Laptop dazu.
Ja, nee. Also klar, ich mache das manchmal auch so. Also ich wünschte, ich würde morgens aufstehen und nicht direkt aufs Handy schauen. Das mache ich aber nicht, weil ich mache es einfach. Aber es ist jetzt nicht negativ für mich irgendwie so. Klar, wenn man mal eine blöde E-Mail dann liest oder so, muss jetzt nicht sein, ist unnötig. Aber ich stehe dann trotzdem halt direkt auf, mache meinen Kaffee und du kannst ja trotzdem ins Bett gehen, aber dann halt mit deinem Journal.
Ja.
Und es tut so gut, wenn du morgens, manche machen das ja auch eher abends, ist auch schön, ne, alles nochmal runterschreiben, aber ich finde morgens so als Start in den Tag, um wirklich schön klar zu denken dann auch, das tut richtig gut, also das kann ich allen mit auf den Weg geben, das hat damals sehr viel für mich bewirkt.
Sehr schön. Was ist denn da auf deinem Vision Board für dieses Jahr?
Es ist noch nicht, also ich habe noch nicht mal fertig, ich habe noch nicht mal angefangen damit, ich habe mir schon ein paar Bilder bei Pinterest rausgesucht. Aber es sieht tatsächlich sehr ähnlich aus zu letztem Jahr. Nur natürlich werden sich einige Ziele, was halt zum Beispiel so das Finanzielle, meine Followerzahl bzw. meine Reichweite, sage ich jetzt mal, was sich sowas so verändern wird. Aber an sich wird es ähnlich sein. Also es werden natürlich wieder so Themen wie Gesundheit, meine sportlichen Ziele, die haben sich auch ein bisschen verändert, weil ich habe dieses Jahr angefangen zu laufen. Das ist mein absoluter Mental Health Sport geworden. Und ich will zum Beispiel nächstes Jahr einen Halbmarathon laufen, für den ich mich auch schon angemeldet habe. Manifestieren ist nämlich auch proaktiv. Man muss auch was dafür tun. Genauso wie natürlich die Besuche nach dem richtigen Partner oder der Partnerin. Ist natürlich auch so. Steht natürlich auch wieder ganz oben drauf. Aber auch wieder so Thema Reisen natürlich. Eventuell was Eigenes kreieren, also sowas, was Eigenes rausbringen oder sowas. Natürlich auch nochmal viel mehr zum Thema Mindset, weil ich möchte wahrscheinlich auch mehr so ins Thema Mindset-Coaching auch gehen, weil ich finde, klar, Fitness und Ernährung ist auch wichtig, aber alles beginnt im Kopf. Das ist halt auch immer so ein Ding. Da möchte ich mich auch nochmal viel mehr ausbilden, so in die Richtung. Aber an sich ist es schon sehr ähnlich so zu letzten Jahr und nur halt nochmal mit ein bisschen anderes formulierten Zielen, sag ich jetzt mal.
Also ich glaube, du wirst eine ganz, ganz tolle Mindset-Coachin sein, weil das merkt man jetzt schon das ganze Mindset, was du selbst hast und wie du es auch gut rüberbringen kannst und erklären kannst. Also ich finde es total toll, total wichtig und deswegen ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du uns da so mitgenommen hast auf deiner Reise, so viele Insights gegeben hast und ja, einfach auch so offen gesprochen hast und uns motiviert hast, auch weniger Stress zu haben, mehr zu journalen und mehr auf sich selbst zu hören.
Wichtig.
Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, gerne. War schön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.